Erstmal herzlichen Dank, auch für die Möglichkeit, das Thema kurz darzustellen. Ich hatte 4 Thesen vorbereitet, die werde ich dann so aus dem Kopf machen. Vielleicht zuvor, damit Sie es einordnen können, ich vertrete die IHK Siegen. Wir haben etwa 24.000 Unternehmen, davon bilden 1.200 aktuell aus. Das ist so die Größenordnung, die wir betreuen. Von diesen 1.200 Ausbildungsbetrieben registrieren wir, wenn man das über die 3,5 Jahre rechnet, etwa 7.000 Lehrverträge. Wir prüfen pro Jahr etwa 5.500 Mal. Zwischenprüfung, Abschlussprüfung, Teil 1, Teil 2, Fortbildungsprüfung, Umschulungsprüfung. Das, wenn Sie das alles zusammenrechnen, 5.500, 6.000 Mal im Jahr. Wir tun das mit etwa 150 Prüfungsausschüssen. Und wir tun das mit etwa 1.200 Personen. Und die Aufgabe, die wir seit Menschengedenken, hätte ich fast gesagt, und das ist überhaupt kein neues Thema, das ist ein uraltes Thema, haben Sie auch dankenswerterweise darauf hingewiesen, die wir eben abzuwickeln haben, ist, diese Prüfungsmaschine so zu steuern, dass sie den gesetzlichen Vorgaben entspricht, dass sie den Leuten, die da durch die Ausbildung gehen, am Ende eine vernünftige, wie sagen Sie, eine ordentliche Prüfung gewährleistet und das eben unter ganz bestimmten Rahmenbedingungen, auf die ich gleich noch eingehen werde. Also das ist das, was wir machen. Als IHK, der Spaß kostet im Jahr ungefähr 1,5 Millionen Euro. Und das geben wir dafür aus und dafür werden insgesamt 28.000 Prüferstunden verausgabt. Das ist das, was sozusagen das Ehrenamt in diesem kleinen Kammerbezirk Siegen, und da ist der Handwerksbereich ja nicht bei, das ist nur Industrie und Handel, das ist das, was wir ehrenamtlich sozusagen stemmen. Diese Leute bekommen den fulminanten Betrag von 5 Euro, glaube ich, Stundenlohn. Das ist gewaltig, wenn Sie überlegen, ob wir dafür auch Bankvorstände oder Finanzbuchhalter oder Ingenieure oder Industriemeister in den Ausschüssen haben. Also das vielleicht zu den Rahmenbedingungen. Jetzt zu den 4 Thesen. Die erste These wäre die, dass wir haben sich abgesprochen, aber im Grunde genommen ist es so ähnlich wie bei Ihnen, ist, dass dieser Qualitätsbegriff ausgesprochen schillernd ist. Und meistens in diesen akademischen Diskussionen, die Sie wahrscheinlich heute Morgen auch geführt haben werden, völlig unklar bleibt, wo und wie Qualität zu sichern ist. Meistens wird das ja sehr akademisch, theoretisch diskutiert. Und das ist der erste Punkt. Meistens diskutieren Sie Qualität eben, also ich sage mal, relativ wolkig. Haben Sie auch darauf hingewiesen. Und im Grunde genommen muss man zunächst die Frage stellen, über was reden wir denn eigentlich? Reden wir über die Frage, ich greife mal Ihr Schaubild auf, Herr Sadanski, reden wir über die Frage, wie sichern wir Qualität eigentlich bei der Eignung der Betriebe? Dann sind Sie genau bei den Spiegelstrichen, die Sie auf der linken Seite hatten. Welche Anforderungen habe ich an die Ausbildung stecke? Das ist natürlich ein völliger Unterschied, ob ich Mechatroniker ausbilde oder Bankkaufleute. Welche Anforderungen habe ich ans Personal? Dann sind Sie bei der Frage, wie ist das mit der AVO? Wie prüft eine Kammer das? Ist das vernünftig, das zu prüfen? Muss man da Lehrgänge vorschalten? Muss ich die sozusagen zwingen, diese Lehrgänge zu machen? Also das wäre das eine Spielfeld, was man unter Qualitätsgesichtspunkten diskutieren kann. Das zweite ist die Frage, diskutiere ich die Qualität im Prozess? Dann sind Sie bei der, ich glaube, bei dem mittleren Kästchen, was Sie hatten, dann sind Sie bei der Frage, prüfen eigentlich, ist es ein Qualitätsmerkmal, ob Ausbildungsberater der Kammern einmal pro Jahr jeden Betrieb anlaufen, ob Sie das ein halbes Mal pro Jahr tun, ein Drittel Mal oder zweimal. Wie halten die Kammern als zuständige Stellen nach Gesetz, wie halten die eigentlich die Frage nach, was in den Ausbildungsnachweisen niedergelegt ist? Also sind dann bei diesen Fragen, die sozusagen im laufenden Prozess sind. Was tun Kammern als zuständige Stellen, wenn sie die Ausbildungseignung entziehen wollen? Das sind so diese Kloakenfälle, wie ich die immer nenne, ja? Haben wir jedes Jahr 5 Stück. Wenn dann beispielsweise ein Auszubildender unsittlich berührt wird, die Fälle gibt es jedes Jahr, ja, dann müssen Sie die Ausbildungseignung entziehen, dann dürfen Sie nicht bellen, dann müssen Sie verheißen. Diskutieren Sie das unter Qualität. Das sind ausgesprochen wenig, haben Sie auch darauf hingewiesen, aber diese Fälle gibt es. Wenn jetzt, ich sag mal, Lehrlinge eben nur im Fließband eingesetzt werden, was machen Sie dann als zuständige Stelle? Das sind alles Qualitätskriterien, die sich aber mehr in den Ausbildungsprozess hineinbewegen. Oder diskutieren Sie die dritte Ebene, das ist die Frage, wie ist am Ende des Tages eigentlich eine Prüfung organisiert? Also welche Maßnahmen, welche Indikatoren, welche Elemente, welche Qualitätskriterien setzen Sie an eine Prüfung an? Und da können Sie nochmal eine Teilmenge rausziehen, das ist dann die Frage, wie wie müssen eigentlich Prüfungsaufgaben gestrickt sein? Müssen sie zentral oder dezentral erstellt werden? Müssen sie eher konventionell oder eher programmiert ausgerichtet sein? Wie müssen die Aufgabenerstellungsprämien gestrickt sein? Wie ist das dann mit der Drittelparität und, und? Also die, das ist sozusagen meine erste These, bevor man sich überhaupt mit diesem Qualitätsthema befasst. Sollte man sich begrifflich klar werden, über was man eigentlich spricht. Das ist gar nicht so einfach. Deswegen denke ich, haben sich unsere beiden Beiträge an der Stelle auch wunderschön ergänzt. Eins hätte ich an Ihrer Stelle nicht gesagt, wenn Sie mir den Hinweis gestatten, Sie sagen, also Sie hätten sozusagen, Sie hätten an einer bestimmten Stelle daran gedacht, aufzuhören in der Diskussion. Das ist so, wie Niklas Luhmann nur geschrieben hat, Konservatismus aus Komplexität. Da habe ich gedacht, dann sind die Gewerkschaften eben doch eine ganz konservative Einrichtung. Aber so meinten Sie es ja nicht. Genauso meinten Sie es ja nicht. Und Sie meinen ja, dass die Konservativen eben auf der anderen Seite sitzen. Ne? Ich habe es genauso verstanden, wie Sie es nicht gemeint haben. Meine zweite These ist, dass das System der Qualitätssicherung der beruflichen Bildung unbestreitbar Defizite aufweist. Das ist überhaupt nicht zu bestreiten, ich werde die auch gleich benennen. Dass mir aber noch kein besseres System eingefallen ist. Ich würde ganz gerne an 3, 4 Punkten deutlich machen, wo wir Defizite haben. Nehmen wir mal die Qualität in den Prüfungen. Die Zusammensetzung der Prüfungsausschüsse ist im Gesetz geregelt, ist drittelparitätisch geregelt. Die deutschen Gewerkschaften vertreten etwa 1/6 der gesamten Beschäftigten, aber sie sind verantwortlich für die Benennung von 1/3 der Prüfungsausschüsse. Das ist deswegen ein Problem, nicht in Ihrem Laden, weil die IG Metall einen hohen Organisationsgrad hat, das ist gut. Das ist ein Problem zum Beispiel im Handel oder im Hotel- und Gaststättengewerbe. Da leiden unsere Prüfungen darunter, dass die Gewerkschaften nicht benennen können, weil sie keinen Organisationsgrad haben. Das ist ein unbestreitbares Qualitätsdefizit, das wir dort haben. Da muss man sich darüber klar sein, dass man an der Stelle ein Problem hat. Ich will nur die 4, 5 Themenfelder aufweisen. Das zweite ist, wenn Sie sowas wie Eingangsqualität, ein schlimmer Begriff, weil es sich um Menschen handelt, wenn Sie das diskutieren, dann sind im Prinzip Betriebe und Berufskollegs darauf angewiesen, auf das, was ihnen an Qualität, ein grausamer Begriff in dem Zusammenhang, aus Elternhaus und aus allgemeinbildender Schule geliefert wird. Das ist ein unbestreitbares Problem, können Sie nicht lösen, haben wir aber in der Qualitätsdiskussion. Nehmen wir die Prüferqualität. Wir berufen Prüfer, nehmen wir an, wir würden von den Berufsschulen und von den Gewerkschaften immer die erforderliche Anzahl an Prüfern genannt bekommen, was nicht der Fall ist, dann stellt sich die Frage, wie qualifiziert man Prüfer? Was machen Sie, wenn Sie Prüfer qualifizieren wollen, die Prüfer aber nicht zur Qualifizierung kommen? Passiert jeden Tag. Es ist so, die schlagen Weiterbildungsangebote aus, die können sie bis zum Erbrechen anbieten, die kommen nicht. So, schmeißen Sie raus, haben Sie viel Ärger, lassen Sie sie drin, haben Sie Qualitätsdefizite im Prüfungsprozess. Sie können immer nur zwischen Pest und Cholera wählen. Vierter Punkt, wir haben bundesweite Ausbildungsordnungen. Da haben Sie darauf hingewiesen, die sichern gewissermaßen den Input, wenn man so ein Input-Output-Modell nimmt. Wir haben auch bundesweite Prüfungen, die den Output sichern, aber wir haben keine einheitlichen Standards, um die Prozessqualität zu sichern. Die ist sicherlich bei großen Betrieben völlig anders zu beurteilen, diese Frage, als bei kleinen Betrieben. Aber steht eigentlich bei der Sicherung der Prozessqualität, in dem Sinne, wie Sie es beschrieben haben, der Aufwand in einem vernünftigen Verhältnis zum Ertrag, kann es meines Erachtens nicht. Und nochmal zurück zu dem, was ich eingangs sagte, überlegen Sie mal, mit wie viel Betrieben Sie bei Ihrem Organisationsgrad reden und überlegen Sie mal, mit wie vielen Betrieben Sie nicht reden. Überlegen Sie mal, vor wie vielen Betrieben Ihr Herr Launer, hat er bei uns auch gemacht, den Vortrag gehalten hat, glänzenden Vortrag, und überlegen Sie mal, wie viele Hunderte von Betrieben und Personalentwicklern diesen Vortrag nicht gehört haben. Also, ich will damit nur sagen, wir haben in der Qualitätssicherung an unterschiedlichen Stellen unbestreitbar Defizite. Das System ist auf der anderen Seite, trotz aller Defizite, ein faszinierendes Gebilde, weil es ist im Grunde eine ungeheure kulturelle Leistung, die wir da haben. Wir haben Zehntausende, vielleicht Hunderttausende von Prüfern, die insgesamt in diesem Bereich unterwegs sind. Es ist ein völlig geräuschlos arbeitendes System, das am Ende des Jahres Hunderttausende von Prüfungen rausbringt. Das ist ein faszinierendes System, weil es im Wesentlichen auf ehrenamtlicher Tätigkeit beruht. Es ist ein komplexes System, weil es ungeheuer viele Akteure zusammenspannen muss. Von den Gewerkschaften über die Berufskollegs, die Ausbilder, die Personalentwickler, die Kammern, die Unternehmen. Und das sichert Qualität in einer ungeheuren Intensität, aber im Wesentlichen auf informellem Wege. Eine dritte These ist, dass die, ja, ich bin gleich fertig, dass die effektive Qualitätssicherung vor Ort von unterschiedlichen Parametern abhängt, dass diese Parameter aber von den Kammern nur sehr eingeschränkt zu beurteilen und zu beeinflussen sind und dass das in auch sehr viel stärkerem Ausmaß für die Berufsbildungsausschüsse gilt. Man muss in der Diskussion aufpassen, dass man keinen Popanz aufbaut, wenn man da deutlich macht, dass die Berufsbildungsausschüsse oder die Qualität sichern und auf Dauer steuern sollen. Auch darauf haben Sie ja hingewiesen, die tun ja auch noch ein bisschen was nebenbei. Lassen Sie mich auch an der Stelle 3, 4 Beispiele nennen. Wie wollen Sie in einem System der Qualitätssicherung die Kooperationsqualität sichern? Also ich nehme das mal mit für unseren wirklich mickrig kleinen IHK-Bezirk. Wir haben, ich habe das eben gesagt, ungefähr 1.100 Betriebe oder Ausbilder. Wir haben 5 Berufskollegs, das ist sehr wenig. Kammer Münster oder, weiß ich, 10-mal so viel. Die Handwerkskammern sind noch größer als die IHKs. Also die werden wahrscheinlich 60, 70 Berufsschulen haben. Wir haben in den 5 Berufskollegs 500 Berufsschullehrer. Und wir müssen diese 500 Berufsschullehrer, wenn wir Kooperationsqualität ernst nehmen, permanent mit den 1.200 Ausbildern zusammenbringen. Das ist eine Aufgabe, die kann kein Mensch leisten. Und wer Ihnen erzählt, er würde sie leisten, der belügt sie. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist, wir haben in den mindestens mal NRW diese Lernfelddiskussion mit den Berufskollegs, die dazu führt, dass eine bundesweite Prüfungsaufgabenerstellung messerscharf an dem vorbeigeht, was in den Berufsschulen passiert. Für die Aufgabenerstellung sind aber die Kammern verantwortlich. Während wir auf der anderen Seite dieses Lernfeldkonzept haben, das eben über den Föderalismus kommt, ist ein Strukturproblem in der Qualitätssicherung, was Sie nicht wegdiskutieren können, was Ihnen kein Mensch lösen kann. Wie gehen Sie drittens mit der Angst der Lehrlinge um? Die Frage, ob zuständige Stellen bei erheblichem Defizit in der Qualität, bei diesen Kloakenfällen, die ich Ihnen eben genannt habe, ob da ein Lehrling die Kammer, sich an die Kammer oder an die Gewerkschaft oder auf wen auch immer richtet, das hängt von sehr unterschiedlichen Dingen ab. Einmal von der Akzeptanz des Ladens in der Region, das hängt aber ganz wesentlich auch von den Marktverhältnissen ab. Ist Dampf im Kessel am Lehrstellenmarkt, ist die Neigung der Auszubildenden ausgesprochen gering, sich bei diesen Fällen an Kammern, an Gewerkschaften, an die Berufsschulen, an wen auch immer zu wenden. Das ist eine andere Facette von dem Punkt, den Sie, glaube ich, ansprachen, Qualität, Quantität. Auch das ist ein Problem, ist ganz, ganz schwierig zu lösen. Je mehr Dampf im Kessel ist, desto größer ist die Tendenz zu anonymen Beschwerden. Aber wie gehen Sie als zuständige Stelle mit anonymen Beschwerden um? Ist auch ein ganz wesentlicher Gesichtspunkt bei der Qualitätssicherung. Also in der Krise sind die Neigung, sich qualitativen Fragestellungen zu widmen. Auch die Ausbilder stehen vielfach unter Kostendruck, vor allen Dingen, weil mittelständische Betriebe vielfach auch prozyklisch reagieren, wenn sie in der Personalentwicklung diskutieren. Ja, also in der Krise werden im Prinzip die Leute rausgeschmissen und sie machen eigentlich genau das Gegenteil von dem, was erforderlich wäre. Und schließlich als vierter Punkt, Qualitätssicherung ist in zweiter Linie ein Organisations- und Beteiligungsproblem, vor allen Dingen ist es ein individuelles Problem. Also ich mache das jetzt 20 Jahre und ich habe das in den 20 Jahren fast in jedem Jahr erlebt, dass wir 5, 8, 10 Fälle hatten, die wirklich problematisch waren, so wie ich Qualität diskutieren würde, wo das, was der Betrieb zugesagt hatte, nicht geleistet wurde oder das, was der Betrieb vom Lehrling zugesagt bekommen hatte, vom Lehrling nicht geleistet wurde. Das ist ja auch ein Qualitätskriterium. Und diese Fälle, das sind keine strukturellen Fälle, die so irgendwelche Unterausschüsse vom Berufsbildungsausschuss haben wir auch, hat noch nie getagt. Weil wir genauso konservative Gewerkschaften haben, wie Sie sie dargestellt haben. Also, das lösen Sie nicht über Arbeitskreise und Unterausschüsse, das lösen Sie nur mal individuell. Das heißt, man muss diese Qualitätsdiskussion von dieser abstrakt-theoretischen Ebene runterholen und muss sie konkret down to earth ganz nach unten bringen. Das kann kein Berufsbildungsausschuss steuern. Das kann auch keine Kammer alleine steuern. Das geht nur immer gemeinsam. Und die schlimmsten Fälle sind die, die Sie nicht in die Öffentlichkeit tragen dürfen. Hier regeln wir, wenn man sagen, in Siegen mit dem DGB und der IG Metall hinter verschlossenen Türen, und zwar immer so, dass die Lösung nachher ausgesprochen effektiv ist, aber sind sich alle einig, dass das nie an die Öffentlichkeit gehängt wird. Letzte These, ganz schnell noch, das ist das, was Sie gesagt haben, den Kammern wird gelegentlich vorgeworfen, in der Qualitätssicherung, in der Lehrstellenversorgung zu wenig zu tun, beide Vorwürfe gleichzeitig zu erheben, ist ebenso beliebt wie unredlich. Also Sie können sich an der Stelle nur entscheiden. Das ist rhetorisch brillant, wird da vielfach den Kammern vorgeworfen, wird egal, wenn Handwerker in IHK spielt auch keine Rolle. Es ist rhetorisch brillant von Leuten, die nichts mit der konkreten Arbeit vor Ort zu tun haben. Die können trefflich darüber diskutieren, was man alles machen müsste. Das ist ja in Deutschland sowieso so. sag mal so, die man müsste mal Fraktion, die ist ja ausgesprochen stark, man müsste mal sagen, meistens die, die selbst keinerlei verantwortliche Umsetzung haben. Also man müsste sich selbstverständlich um Qualitätskriterien kümmern, ist doch gar keine Frage, man müsste mehr Lehrstellen schaffen, ist auch keine Frage. Das Problem ist, dass beides gemeinsam nicht geht. Wir haben eine endliche Anzahl an zur Ausbildung befähigten Betrieben. Deswegen bin ich auch so eingestiegen, wie ich eingestiegen bin, und so möchte ich auch enden. Wir haben 24.000 Betriebe und 1.200 davon bilden aus. Das sind 5%. 5%. Ich will auch überhaupt nicht, dass die Versicherungsvermittler ausbilden, weil das Ein-Mann-Betriebe sind, allein bei uns 1.500. Da möchte ich nicht, und die IG Metall möchte es auch nicht, und der DGB auch nicht, dass die ausbilden. Also, die Zitrone derer, die man ausquetschen kann, derer, die zur Ausbildung befähigt sind bei den Betrieben, das sind vielleicht 20, 25, weil die am Zurückfahrt fahren, und also die ausbilden könnten. Mehr ist das nicht. Und entweder man belabert die, und dann eben auch die, die vielleicht qualitativ nicht so gut dabei sind, dann hat man zwar quantitativ was erreicht, aber qualitativ ein Problem. Und in diesem Dilemma befinden wir uns als Handwerkskammer, als IHK, im Prinzip vor 20 Jahren. Auch das ist nicht neu. Interessant bleibt es trotzdem. Vielen Dank.